Matthäus Kapitel 28, Abvers 1. Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa. Und dort werden sie mich sehen. Soweit aus Gottes Wort. Lasst uns beten. Unser Gott und Vater, wir danken dir für dieses Zeugnis für dein Wort. Und wir beten, dass du es zu einem Zeugnis in unseren Herzen machst. Heute Morgen rede du und gib uns offene Herzen in Jesu Namen. Amen. Setzt euch gerne hin. Es gibt mindestens einen Ostersonntag in meinem Leben, der für immer unauslöschlich in meiner Erinnerung geschrieben sein wird. Und das ist der Ostersonntag vor 3 Jahren, an dem unser erster Sohn geboren wurde. Unser Sohn war Sonntagabend auf die Welt gekommen und ich erinnere mich, als ich am Montag, also Ostermontag, den es in den USA, wo wir damals gelebt haben, in der Form glaube ich nicht als Feiertag gibt, aber es war Ostermontag und ich habe das Krankenhaus morgens verlassen und ich erinnere mich doch, es war ein unverbesserlicher, wunderschöner Frühlingstag in North Carolina. So ein bisschen wie heute und noch besser vermutlich. Es passte einfach richtig gut zusammen. Ostern, neues Leben. Und an Ostern feiern wir die Auferstehung unseres Herrn Jesus, was wir immer wieder gehört haben in unserem Gottesdienst. Die Auferstehung aus den Toten. Und was hat die Auferstehung Jesu mit einer Geburt zu tun? Was hat die Auferstehung mit einer Geburt zu tun? Jede Geburt ist wunderbar und überwältigend und erstaunlich und ja, ein Wunder, wie wir immer wieder sagen. Aber so überwältigend es auch ist, bringt eine normale Geburt immer nur neues Leben in dieser Welt hervor. Ein neues Leben in dieser Welt. Aber die Auferstehung Jesu bedeutet etwas viel Gewaltigeres. Und hier kommen wir zur Parallele zwischen der Auferstehung und einer Geburt. Es ist auch neues Leben, das gegeben wird an Ostern, aber es ist neues Leben der zukünftigen Welt, neues Leben der kommenden Welt. Auch wenn Jesus in unserer Welt, in Zeit und Raum, wie wir ihn auch beleben, zu neuem Leben gekommen ist, ist es doch die zukünftige Welt, die mit der Auferstehung in unsere jetzige Welt sozusagen hereinfällt. Jesus bringt also neues Leben im ganzen und robusten und vollsten Sinne des Wortes. Neues Leben aus der zukünftigen Welt, ewiges Leben in unser Hier und Jetzt. Und wir wollen uns dem widmen, was diese Auferstehung ist und was sie bedeutet, anhand dieses Zeugenberichtes Matthäus 28, die ersten 10 Verse, wie wir sie gehört haben. Und anhand dieses Textes möchte ich 3 Punkte, die alle sehr ähnlich klingen, mit euch anschauen. Die Bezeugung der Auferstehung, die Bedeutung der Auferstehung und die Begegnung mit dem Auferstandenen. Bezeugung, Bedeutung und Begegnung. Stille, wie wir alle wissen, kann sehr wohltuend sein. Wir alle genießen es, wenn wir in den Wald gehen oder anderswo, wo wir Stille finden. Stille, die uns erfrischt und uns aus dem Trubel des Alltags Erneuerung gibt, um uns zu entspannen. Aber wie ihr gewiss Bescheid wisst, gibt es auch Stille, die verstörend wirkt. Stille, die wir nicht so gern haben. Stille, der wir lieber entweichen würden. Und diese verstörende Stille war es, die vermutlich auch Jesu Jünger nach dem Tod Jesu erlebten. Der Karsamstag, der gestrige Samstag, wie wir ihn nennen, bedeutete für sie keine Entspannung, sondern es war eher Spannung, wenn sie auf ihre Zukunft blickten und unsicher waren, wie es jetzt weitergehen würde. Wenn Jesus einfach so weg vom Tisch war, dann waren auch all die Hoffnungen, die sie mit ihm verbunden hatten, jetzt eigentlich belanglos geworden. Denn es waren ja Hoffnungen für das bleibende Reich Gottes, für ein Reich, das nicht wie die Reiche dieser Zeit wieder vergehen wird, sondern für ein ewiges Reich als der Messias, das er bringen würde. Wir finden diese 11 verbleibenden und vermutlich in Spannung sich befindenden Jünger in unserem Text gar nicht. Aber wir finden Jesu weibliche Jüngerinnen. Und wenn wir kurz davor schauen, in unserem Bericht sehen wir, es waren auch die Jüngerinnen, die am Grab saßen. Das Grab, das bewacht wurde. Zwei Marias. Sie waren bei Jesu Kreuzigung dabei, anders als die Jünger, außer einem. Und jetzt wollten sie zu seinem Grab. Und auf wunderbare Weise wurden ihre Pläne an diesem Sonntagmorgen durchkreuzt, durch zwei Zeichen, wie Gott immer wieder eingreift. Wie greift Gott ein in der Bibel? Es sind manchmal Erdbeben und es sind oftmals Engel. Beides finden wir hier. Es ist ein Statement. Gott greift ein. Die natürlichen Ereignisse, wie wir sie so durchleben, werden unterbrochen durch Gottes Eingreifen. Ein Erdbeben und ein Engel. Und es ist ein wunderbares Bild, wenn wir an unser Leben denken, wie auch Gott manchmal unsere Pläne durchkreuzt und uns begegnet. Wir werden von der Wirklichkeit des Lebens hart getroffen und in diesen Zeiten gibt er uns Zeichen und Zuversicht, dass er nicht abwesend ist, sondern anwesend und dass er eingreift. Vielleicht spiegelt die Erfahrung der Jüngerinnen an diesem Tag ja auch eigentlich deine Erfahrung ein bisschen wider. Du hattest mal von Jesus gehört als vielleicht interessantem Thema. Du warst vertraut mit den Geschichten und du fandest, dass er eine vielleicht faszinierende Persönlichkeit war, der du dich mehr widmen solltest. Du nahmst dich also der ganzen Sache an und dann hast du gemerkt, Jesus ist nicht nur ein interessantes Thema, sondern er ist eine lebendige Person, der wir begegnen dürfen. Eine lebendige Person, die nicht tot ist, sondern redet und spricht und Kraft hat, Leben zu verändern. Das war gewiss das, was hier seinen Anfang genommen hat mit diesen Frauen. Und so geschieht es auch dem einen oder anderen hoffentlich in unserem Leben. Kennst du Jesus als nicht eine Idee aus der Vergangenheit, nicht eine Person aus der Geschichte, an der man sich festhält, um einfach ja, ein bisschen Kraft zu gewinnen und Inspiration, sondern als lebendigen Herrn, mit dem du in Begegnung treten kannst? Oder hast du von ihm nur gehört und ist es dabei geblieben? Die Frauen waren also auf dem Weg zum Grab und in Markus' Bericht lesen wir interessanterweise, sie sind auf dem Weg und auf dem Weg überfällt ihnen ein, wie sollen wir eigentlich diesen Mordsstein hier beseitigen, um in die Gruft Eintritt zu finden. Und jetzt finden wir hier in Vers 2, es begegnet ihnen dieser buchstäblich zu Boden schmetternde Engel, der den Stein selber wegrollt. Und damit zeigt er ihnen, dass der Grabbesuch nicht nötig war, denn Jesus ist nicht mehr unter den Toten, sondern er ist auferstanden. Und interessant, der Stein wurde nicht weggewälzt, damit Jesus freie Fahrt hat, um rauszukommen und aus der Gruft herauszufinden, sondern es war Teil der Vergewisserung, die die Frauen erlebten. Schaut euch an, wo Jesus lag, das Grab ist leer. Die Botschaft lautet hier, überzeugt euch selbst, es ist was Handfestes. Und die Frauen werden so zu Zeugen. In Vers 6 ruft der Engel sie dann auf, überzeugt euch selbst, die Fakten sprechen eine klare Sprache. Und es ist interessant, dass Matthäus, wenn wir diese 10 Verse uns anschauen, eigentlich relativ nüchtern darüber berichtet. Ihm geht es gar nicht so sehr um den Akt der Auferstehung, den wir übrigens nirgendwo sehen, der eigentliche Akt, wo Jesus zu neuem Leben kommt. Wir sehen das Resultat. Wir sehen nicht den Akt selbst, sondern das Resultat. Wir sehen sichere Zeichen, dass es geschehen ist. Und es ist, als wollte der Autor sagen, was du wirklich wissen musst, ist, dass es geschehen ist. Nicht wie, sondern dass es geschehen ist. Jesus lebt und du sollst dich davon überzeugen. Und überzeugen ist das passende Stichwort, denn wie gesagt, sie werden dann zu Zeugen, die zu den Jüngern gehen sollen und dann wiederum werden später die Jünger Zeugen. Und was macht ein Zeuge? Ein Zeuge ist angehalten, die Wahrheit darüber zu sagen, was er gesehen hat. Er muss die Wahrheit darüber sagen, was er gesehen hat. Und es bedeutet für uns die Zuverlässigkeit der ganzen christlichen Botschaft, die Zuverlässigkeit des ganzen Evangeliums und letztlich, was die Bibel über Jesus sagt. Seine ganze Bedeutung für uns hängt daran, dass Jesus, wie Charles uns vorher daran erinnert hat, wirklich auferstanden ist. Daran hängt alles. Denn schließlich, was diese Frauen an jedem Tag bezeugen, ist nicht nur ein erderschütterndes Ereignis, sondern, schaut mal auf Vers 6, es ist die Erfüllung eines Versprechens, deswegen der Predigttitel. Seht, was der Engel hier in Vers 6 sagt. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Wie er gesagt hat. Mehrere Male hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, ich werde sterben, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen. Und die Erinnerung daran scheint sehr verblasst bei den Jüngern. Sie haben es nicht ganz verstanden. Aber es war Jesu Versprechen an sie. Als Vater von Kindern bin ich mir noch viel bewusster geworden, vielleicht ging es dir schon mal ähnlich so, wie wichtig Versprechen sind, wie wichtig es ist, Versprechen bewusst zu machen und nicht zu viel zu versprechen. Nicht zu viel zu versprechen, denn wir wissen, wenn wir mal ein Versprechen gemacht haben, dann hängt daran einiges. Man sagt so schnell etwas und es ist vielleicht auch meine eigene Schwäche, man sagt so schnell etwas, nicht vielleicht, sondern gewiss und vergisst es wieder. Es ist leicht gesagt, aber es gehört dazu, dass man sich daran hält. Vielleicht hast du schon mal die Enttäuschung erlebt, wenn jemand anderes ein Versprechen gebrochen hat, an das du dich gewiss noch erinnert hattest, an das vielleicht der andere sich nicht mehr erinnert hat, oder es war ihm einfach nicht wichtig genug. Oder hast du die Enttäuschung erlebt, wenn du ernüchtert wirst darüber, du realisierst, ich habe was versprochen und ich habe es gebrochen. Ich habe es gebrochen. In beide Richtungen ist es ein bitteres Erlebnis. Im schlimmsten Fall, wenn ein Versprechen gebrochen wird, leidet sogar die Beziehung darunter. Die Beziehung kann leiden, weil das Vertrauen in jemand erschüttert wurde. Wie soll ich dir jetzt noch vertrauen? Oder vielleicht fällt es mir dadurch schwerer, dir zu vertrauen, was du in Zukunft sagen wirst, zu glauben. Die Auferstehung Jesu dürfen wir nicht vergessen. Ist nicht einfach so ein blankes Statement, dass übernatürliche Dinge passieren. Es ist die Erfüllung einer Versprechung. Jesu Wort wird umgesetzt, Versprechen gehalten. Und deswegen bezeugten die Frauen damals das, was du heute Morgen auch wissen musst. Das, was wir wissen müssen. Wenn Jesus dir was zusagt, dann sei gewiss, dass er es auch wahr machen wird. Christus ist auferstanden, wie wir es immer schön sagen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wenn das geschehen ist, so kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Was bedeutet das für dich eigentlich und für mich? Was bedeutet das? Das sehen wir in unserem zweiten Punkt. Die Bedeutung der Auferstehung. Jesus hat sein Versprechen gehalten, aber ein Versprechen mit welchem Ziel? Ich las vor kurzem ein Buch des britischen Autoren Alistair McGrath, in dem er verschiedene Fragen durchgeht, die Menschen manchmal in Glaubenszweifel bringen. Und vielleicht fallen euch viele Fragen ein, denen ihr selber begegnet sind, die da so Kandidaten werden. Aber eine Frage, die er gesagt hat, die man thematisieren muss, wenn man mit Menschen redet, die in Glaubenszweifel leben, fand ich besonders relevant. Und das ist diese Frage. Wie kann jemand, Jesus ist dieser jemand, der vor 2000 Jahren lebte, für mich heute einen Unterschied machen? Eigentlich eine sehr schlüssige Frage. Eine sehr schlüssige Frage. Wie kann jemand, der vor 2000 Jahren lebte, auf einem anderen Kontinent, in einem völlig anderen Zeitalter, in einer völlig anderen Kultur, für mich heute einen Unterschied machen? Was kann er für eine Bedeutung haben für mich? Die Antwort ist, wenn Jesus im Grab geblieben ist, wenn Jesus im Grab verwest ist, wie jeder andere Mensch, dann ist die Antwort, dann kann er keine wirkliche Bedeutung für dich haben, die nicht auch jemand anderes für dich haben kann, der vor 2000 Jahren gelebt hat und gestorben ist. Und das bedeutet, wenn Jesus im Grab geblieben ist, dann ist es letztlich deinem persönlichen Geschmack überlassen, welchen religiösen Lehrer du dir aussuchst, der große Sachen behauptet hat und große Ansprüche gemacht hat und große Lehren der Menschheit verkündigt hat. Dann ist es deinem persönlichen Geschmack überlassen. Such dir aus, wem du folgen willst. Denn alle, die große Dinge gesagt haben, sind irgendwann gestorben und in die Geschichtsbücher eingegangen und das war's. Aber das war nie der Anspruch Jesu. Wenn wir jetzt nochmal zurückspulen und all das, was das Evangelium zum Beispiel von Matthäus uns berichtet und das im Lichte der Auferstehung lesen, dann wird es uns klar. Es war niemals der Anspruch Jesu, einfach so in die Geschichtsbücher eingehen zu können, nachdem er der Menschheit große Dinge gesagt hat, die wir befolgen sollen. Er sagte nie schlicht, bedenke gut, was ich sage und lerne daraus. Nehmen wir mal nur den Bericht des Matthäus. Von Anfang an war die Botschaft, in Kapitel 1, Vers 21, sein Name soll Jesus sein, denn er wird sein Volk erlösen von seinen Sünden. Damit hat es begonnen. Jesus sprach, wir sehen es in der Bergpredigt, mit göttlicher Autorität über Gut und Böse und Wahr und Falsch. Er hat gesagt, ich bin der Maßstab. Gott selbst hat vom Himmel gesprochen und gesagt, der Vater, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Gott selbst, der im Alten Testament gesprochen hat, sagt jetzt, jetzt ist es Zeit, auf meinen Sohn zu hören. Was er sagt, gilt. In Jesu Hände wird dieses letzte Gericht gegeben. Er wird der sein, der über Lebende und Tote richten wird. Er sagt, ihr müsst mir nachfolgen und entweder ihr verliert eure Seele für ewig oder ihr gewinnt sie und euer Leben in mir. Jesus spricht also mit einem gewaltigen Anspruch, der völlig bindend ist. Er sagt, nur in mir siehst du Gott, nur ich kann dich retten und mich, dich mit Gott versöhnen. Nur in mir ist das Leben. Und genau das machte das Kreuz möglich. Am Kreuz sprach Jesus, kennt die Worte, es ist vollbracht. Das Opfer, das nötig war für unsere Schuld, um Genugtuung vor dem Vater zu leisten, ist vollendet. Wunderbar, als Jesus am Kreuz stirbt, und wunderbar hier im tiefsten Sinne dieses Wortes, wunderbar, der Vorhang im Tempel, was geschieht? Er wird zerrissen. Der Zugang zum Vater, zum heiligen Gott, wird für sündige Menschen möglich gemacht. Und das göttliche Siegel, dass all das wirklich gilt, finden wir in der Auferstehung. Das ist das Siegel. Ist der Tod wirklich besiegt? Kann ich wirklich Gewissheit haben? Die Antwort auf diese Frage liegt in einem historischen Ereignis, das sich wirklich zugetragen hat. Und über das Paulus sozusagen mit dem Bericht, den wir vorher durch Charles gehört haben, in 1. Korinther 15 sagt, redet mit den Zeugen. Ihr müsst euch davon überzeugen, denn daran hängt es wirklich, dass der Tod besiegt ist. Weil Jesus auferstanden ist, der Tod konnte ihn nicht festhalten. Gott hat es besiegelt. Manchmal in unserem bürokratischen Dschungel, in dem wir alle versuchen zu überleben und der uns sehr viel Zeit und Mühe kostet, brauchen wir beglaubigte Unterschriften. Das ist immer so eine, für mich eine Enttäuschung, wenn ich weiß, es reicht nicht, dass ich selber unterschreibe, sondern ich muss mir jetzt auch noch die Zeit nehmen und ich kann es nicht gleich alles machen, sondern ich brauche eine Beglaubigung. Du hast ein Dokument unterschrieben und du musst zum Amt und es vom Notar beglaubigen lassen. Der Stempel macht den Unterschied. Das ist, was du brauchst. Und in der Auferstehung Jesu sagt Gott, was er gesagt hat, ist wahr. Was er getan hat, ist wahr. Und was er für eine Bedeutung sich selber beigemessen hat, in seinem Wort und in seinem Werk, das ist wirklich wahr. Es ist gültig. Und deswegen gibt es Sinn, dass wir so viel daran hängen, dass Jesus auferstanden ist. Denn all seine Bedeutung verfliegt für uns, wenn es nur leere Worte sind. Denk nochmal an die Frage zurück, welche Bedeutung kann dieser Mensch von vor 2000 Jahren für mich heute haben? Jesu Auferstehung ist nicht ein romantischer Traum. Es ist kein religiöses Wunschdenken. Es ist auch keine so vielleicht erzwungene Hoffnung, die wir alle irgendwie tendieren, uns zu machen dafür, dass es eine bessere Welt gibt. Es ist kein blinder Glaube daran, dass alles irgendwie doch noch eine gute Auflösung findet in einem Happy End. Es ist ein historisches Ereignis und deswegen kann Jesus ewiges Leben, das er anbietet, schon heute für mich und für dich zu einer Realität machen. Er kann ewiges Leben für dich zu einer Realität machen. Weil er auferstanden ist, kannst du an diesem Auferstehungsleben teilhaben, wenn du im Glauben mit ihm verbunden bist. Und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes, von dem wir lesen, dass er es ist, der Jesus aus den Toten wiedererweckt hat. Und es ist diese Kraft, die in uns, die wir mit ihm verbunden sind, lebt. Lass mich zwei Anwendungen machen daraus. Einmal für unsere Welt und das zweite für unsere Gemeinde. Einmal für unsere Welt und dann für unsere Gemeinde. Und in unserem letzten Punkt schaue ich auf die Bedeutung für dich persönlich. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für unsere Welt? Die Auferstehung Jesu ist ein öffentliches Ereignis. Jesus war nicht jemand, der einem geheimen Club oder einer geheimen Gesellschaft besondere Bedeutung offenbart hat, die nur diesem Kreis gilt, sondern Jesus hat einen Anspruch und die Auferstehungsbotschaft hat einen Anspruch für die ganze Welt. Die Welt, die Jesus betreten hat, hat sich seitdem nicht fundamental verändert. Mal ehrlich, die Menschheit ist im Wesentlichen noch immer dieselbe, bei all den Bruchlinien, die es gibt. Aber im Wesentlichen ist die Menschheit noch immer dieselbe. Seit dem Sündenfall, in dem wir uns gegen unseren Schöpfer entschieden haben, gegen unseren Schöpfer aufgelehnt haben und in dessen Folge wir verdorben wurden, das heißt in unserer Natur nicht auf das ausgerichtet, was unserem Schöpfer zur Ehre dient, sondern was uns dient, indem wir uns in unserer Natur verdorben wurde, ist diese Welt, wie die Bibel sagt in Römer 8, der Nichtigkeit unterworfen, dem Tod, dem Verfall. Und das bedeutet, dass die Welt von ihrer Natur aus automatisch auf den Verfall hin läuft. Dass letztlich der Tod es ist, der das letzte Wort hat. Aber durch die Auferstehung hat Gott mitten in unserer Welt eine neue Schöpfung. Und das sehen wir, die Sprache des Neuen Testaments ist Schöpfung. Eine neue Schöpfung ins Leben gerufen, inmitten der alten Schöpfung. Und das geschah und begann in der Auferstehung. Es ist, wie ich gesagt habe am Anfang, die kommende Welt in unserer jetzigen Welt schon im Beginn. Jesus ist der Richter über alle Lebenden und Toten. Und egal, was unsere Welt noch erwartet, Jesu Herrschaft wird vollendet werden. Und in Verbindung mit ihm muss der Tod nicht mehr das letzte Wort haben. Das ist die Bedeutung für die ganze Welt. Aber was bedeutet es für uns konkret als Gemeinde? Denk nochmal zurück an die Jünger. An Karsamstag lebten sie in Spannung. Es war der Tag zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Tag der Spannung. Das Versprechen Jesu, dass er aus den Toten auferstehen würde, war bei ihnen verblasst. Sie hatten es nicht richtig verstanden. Und wie würde ihr Leben weitergehen? Was geschah aus diesem engen frühchristlichen Kreis, aus dem wir unsere Existenz sozusagen nehmen, wenn wir zurückgehen ganz an den Anfang? Es kam durch die Auferstehung Jesu zu einer wahnsinnigen Wende, die wir vielleicht gar nicht so direkt immer gleich sehen, wenn wir den Berichten folgen. Es war eine verrückte Wende. Nachdem Jesus seinen Jüngern wieder begegnete, zogen sie, wenn wir in die Apostelgeschichte gehen, auf einmal in die Welt mit einem Glaubensmut und einem Eifer, diese Auferstehung zu bezeugen. Denk mal daran, in der Apostelgeschichte, worüber reden die Apostel immer? Jesus ist auferstanden. Wir finden da vor allem immer wieder den Fokus, Jesus ist auferstanden. Er ist der Herr, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Und ein Autor schreibt sehr schön, nur dadurch, dass die Auferstehung stattgefunden hat, und zwar als etwas, das sie selbst bezeugt haben, erklären sich uns die Ereignisse der Apostelgeschichte. Und das ergibt Sinn, denn der Mut der Apostel, den wir nach dem Tod Jesu finden, ist nicht derselbe, den wir finden, nachdem sie dem Auferstandenen wieder begegnet sind. Es hatte alles verändert. Aus diesen zweifelnden und mutlosen Jüngern wurden eifrige Bekenner, von denen manche dafür ihr Leben ließen. Und das wunderbarste Beispiel dafür ist wer? Petrus. Petrus, den wir als sehr den Stimmungsschwankungen des Glaubens unterworfene Persönlichkeit in den Evangelien kennenlernen, der immer wieder großen Mut zeigt. Und dann war es wer, der Jesus letztlich verleugnet hat? Es war Petrus. Und dann schauen wir in die Apostelgeschichte und er ist einer derer, die in die Welt gegangen sind mit einer enormen Kraft, die von oben kam. Und letztlich wissen wir, es war diese Bewegung, die die Welt verändert hat, buchstäblich. Die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus verändert alles. Es gab in der Menschheitsgeschichte so viele gute Projekte. Und wenn man Geschichte studiert, merkt man so viele gute Dinge, die für eine Zeit lang Bestand hatten. Und man denkt sich so, die Dinge bleiben irgendwie nicht so. Die besten Institutionen, die besten Programme, die besten Projekte, die besten Ideen und Einrichtungen, meistens kommen sie an einen Endpunkt. In Tatsache, es ist immer so, dass sie zu einem Endpunkt kommen. Sie hatten ihre Zeit und kamen dann an ein Ende, aber nicht Gottes Projekt, das mit der Auferstehung begonnen hat. Denn es ist eine neue Schöpfung, die inmitten der alten Schöpfung aufspringt und die diese alte Schöpfung überdauern wird. Wir hören heute immer wieder in den Nachrichten und wenn wir uns Zeitungen durchlesen dieser Tage von dem Thema Kirchenaustritte. Erst diese Woche habe ich darüber wieder gelesen. Ich glaube, 300.000 Leute, die war es 2024 oder 2025, die Kirchen verlassen haben. 300.000 Leute oder war es sogar nur eine der zwei großen Kirchen. Enorm, wie dieses Thema präsent ist, gerade in den letzten Jahren, Kirchenaustritte. Und dadurch entsteht immer wieder die Frage, wer braucht eigentlich noch die Kirche? Ist das Ganze wirklich noch relevant? Und die Antwort darauf, die biblische Antwort darauf ist, die Gemeinde Jesu, die Kirche, ist nur so relevant, wie klar ihre Botschaft von dem auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus ist. Sobald diese Botschaft runterfällt, verliert die Kirche immer an Relevanz. Nur insoweit sie diese Botschaft bekennt, verkündigt, bekennt und glaubt, kann sie wirklich den Anspruch haben, Gemeinde zu sein. Möge diese unsere Kirche, samt all den Projekten und Plänen, die wir uns so schmieden, möge sie scheitern und aufhören und zu Fall kommen, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufhören, den auferstandenen Herrn zu bekennen. Weil es wahr ist, dass Jesus lebt und mit ihm auch wir, ist unser Werk nicht umsonst. Und das ist die ganz wichtige Anwendung für uns als Gemeinde, was Paulus auch am Ende dieses Kapitels 1. Korinther 15 sagt. Euer Werk im Herrn ist nicht umsonst und deswegen seid standhaft. Einfach so, weil wir die Kraft zusammennehmen oder weil wir unsere Ideen und Inspirationen schöpfen aus Dingen, wie es in anderen Kreisen auch geschieht. Nein. Es ist Teil einer neuen Schöpfung und deswegen hängt es von Gott ab und seinem Werk im Auferstandenen. Es ist nicht nichtig, was du für und durch Jesus tust. Was du in deinem Leben, in deinem Dienen, in deinem persönlichen Umfeld, was du als Teil der Gemeinde wirkst und schaffst, es ist nicht nichtig, weil Jesus auferstanden ist. Deswegen liegt unser Anker nicht in dieser Welt, egal was aus dem wird, was wir tun, was wir vielleicht für Enttäuschungen erleben. Der Anker liegt in der kommenden Welt. Und diese kommende Welt ist in einem historischen Ereignis, in der Auferstehung, in unsere Welt gekommen. Was bedeutet das für dich persönlich? Schaut für diesen letzten Punkt nochmal auf unseren Text zurück. Wir sahen, was die Auferstehung in Anwendung auf unsere Welt und auf die Gemeinde bedeutet. Aber ich möchte schließen mit einer Anwendung für dein Leben. Die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Frauen werden also nach der Ansage, dass Jesus auferweckt wurde vom Engel, zu den Jüngern zurückgeschickt. Sie verlassen die leere Gruft, und das ist vielleicht ja eine der besten Ausdrücke hier, mit Furcht und großer Freude. Und das sehen wir auch bei Markus, es ist Furcht, die sie packt. Furcht vermischt mit großer Freude. Was für eine Mischung. Und dann in Vers 9, und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Der Jesus, an den sie also ihr ganzes Leben gehängt hatten, mit dem sie unterwegs waren, dem sie Vertrauen geschenkt haben, dessen Lehre sie zugehört haben, zu dessen Füßen sie saßen und an denen sie so viel Hoffnung angehängt hatten, dieser selbe Jesus ist es, der ihnen hier begegnet. Er war ihnen zum Anfassen nahe gekommen. Wir sehen in diesen Berichten auch bei Lukas und anderswo, der Fokus ist immer wieder, Jesus ist ein wirklicher Mensch. Jesus ist auferstanden mit einem Leib. Er ist, man kann ihn anfassen. Aber er ist mehr als nur das. Wie er gesagt hatte, ist er ihnen begegnet. Und was, wenn dieser den Tod überwindende und lebendige Jesus heute zu dir kommt und spricht? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist und wenn er zu dir kommt und zu dir spricht. Die Frage ist, wirst du dann in deiner Sünde bleiben wollen? Denk nochmal zurück daran, Charles hat es vorher angespielt, darauf auf 1. Korinther 15, wo Paulus sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Das heißt, dann seid ihr noch immer in einem Zustand der Trennung von Gott. Das heißt, zu unserem Heil braucht es nicht nur das Opfer am Kreuz. Lasst uns sehr viel über das Opfer Jesu nachdenken, aber genauso viel über seine Auferstehung. Das ist das Ziel. Wirst du, wenn dieser lebensschaffende und den Tod überwindende Jesus dir heute wirklich begegnet, wirst du dann in deiner Sünde bleiben wollen oder wirst du auch mit dieser eigenartigen Mischung von Furcht und Freude ihn festhalten wollen, ihn anbeten wollen? Wenn du heute hier bist und nicht zu diesem Jesus gehört, dann ist Ostern ein wunderbarer Tag, dein Leben auf diesen Auferstandenen zu werfen und zu sagen, alle Karten setze ich auf ihn. Alle Karten setze ich auf ihn. Zu sagen, was immer mein altes Leben war, für dieses neue Leben ist es wert, dass ich es hinlege. Dass ich meine Schuld vor Gottes gerechtem Gericht anerkenne. Dass ich dem Tod natürlicherweise ausgesetzt bin und nur dieser auferstandene Herr mich da rausziehen kann und mir sein Leben geben kann. Dass ich selbst keinen Ausweg finden muss, sondern dass er mir den Ausweg zeigt. Dass ich auf Jesu Kreuz und sein leeres Grab vertraue. Und dass das die neue Realität ist, die dein Leben bestimmen kann. Eine Auferstehungsrealität aus einem Leben im Tod, in dem wir alle hineingeboren sind durch unsere Sünde, hin zu einem Leben in wirklichem Auferstehungshoffnung. Und wenn du schon ein Kind Gottes bist und heute neue Ostern feierst, dann denk daran, dass immer wenn du in Jesu Namen betest, was wir mehrmals in diesem Gottesdienst immer wieder sagen, wenn du in Jesu Namen betest, dann denk daran, dass er auch wirklich für dich einsteht, dass er keine Fiktion ist, sondern dass er einsteht für dich, dass er deine beste Garantie ist, dass du, egal wo du stehst und wie enttäuscht du bist über deinen Stand, dass du zur Vollendung kommen wirst. Jesus lebt und wir können ihm begegnen und es zeigt uns, dass dieses Leben nicht alles ist. Lass mich mit einer kleinen Geschichte enden. Nabil Qureshi, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, wurde 1983 als Kind pakistanischer Einwanderer nach Amerika in einer streng gläubigen muslimischen Familie geboren. Er war Medizinstudent und als Student begann er sich mit anderen Religionen auseinanderzusetzen und fand nach einem langen und, wie er sagte, schmerzhaften Prozess zur Überzeugung, dass der christliche Glaube wahr ist. Begann Jesus nachzufolgen und wurde zu einem sehr einflussreichen Redner und Autor, indem er das Evangelium an vielen, vielen Universitäten, ich glaube Hunderten von Universitäten oder auf jeden Fall 100 Universitäten in den USA und anderswo, vor allem auch in Auseinandersetzung mit dem Islam, verkündigte und verteidigte. Und seine Bücher wurden Bestseller. Als Muslim, der bekehrt war zu Christus, hat er geschrieben über den Unterschied zwischen Christentum und Islam und hat immer wieder auch mit Muslimen über seinen neuen Glauben gesprochen. Und immer wieder, könnt ihr es in YouTube eingeben, war sein Thema die Auferstehung Jesu. Und in einer seiner vielen Ansprachen vor einigen Jahren sagte er Folgendes. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt in der westlichen Welt den populären Glauben, dass nur natürliche Dinge geschehen. Dass es das Übernatürliche nicht gibt. Nun bedeutet die Auferstehung, dass das falsch ist. Es gibt mehr. Etwas, das Menschen aus dem Tod zurückbringen kann. Und wenn das wahr ist, dann bedeutet das, dass wenn es in deinem Leben zu einem Punkt kommt, wo es scheinbar keine Hoffnung mehr gibt, ein Punkt, an dem selbst der Tod unvermeidbar scheint und du ihm nicht entweichen kannst. Nun, der Tod ist nicht das Ende. Es gibt mehr. Es gibt Hoffnung, komme, was wolle. Nicht sehr lange später wurde die Nachricht öffentlich, dass Nabil im fortgeschrittenen Stadium krebskrank war und einige Monate später starb er mit 34 Jahren. Manche unter uns sind weit über dieses Alter hinausgekommen, bereits jetzt, und viele von uns sind auf dem Weg zu diesem Alter. Die Auferstehung Jesu verkündigt dir die Botschaft, dass es mit dem Tod auch in deinem Leben nicht zu Ende sein muss. Und dass das Ganze daran hängt, was in Jesus vor 2000 Jahren geschehen ist. Und dass dieser Jesus relevant ist für dein Leben heute, weil er ein lebendiger Retter ist. Im Blick auf ihn muss der Tod nicht das letzte Wort sein. Weil Jesus heute und jetzt lebt, kannst auch du leben. Und deswegen ist es wahr, wie wir am Anfang gesagt haben, es gibt neues Leben an Ostern. In Jesus und so Gott will auch in dir und in mir. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser himmlischer Vater, das Wunder der Auferstehung ist das, was ich von dir erbitte, das all unser Leben definiert. Die Realität, die tiefer geht als das, was sichtbar und vergänglich ist. Und so gib uns Augen des Glaubens, dass wir, bewegt von allem, was Jesus getan hat, in seinem Kreuz und in seiner Auferstehung, ein neues Leben führen. Und dass wir als Gemeinde durch diese Auferstehungskraft mobilisiert werden, dir zu dienen und Teil dieser kommenden Welt zu sein, die du vollenden wirst, wenn Jesus wiederkommt. Auf ihm ruht all unsere Hoffnung. Herr, erbarm dich über uns. In Jesu Namen. Amen.